Risikokapital. Timing ist alles. Die Risikokapitalindustrie wurde 1946 in den USA mit der Einrichtung der American Research and Development Corporation, ARDC, geboren. Deren Aufgabe war es, reiche Leute und College-Stiftungen um Mittel anzugehen und diese in unternehmerische Start-ups im Bereich der Herstellung technologischer Industriegüter zu investieren. Sie tätigte alsbald auffällige Investitionen. 1957 investierte sie insgesamt $70,000 in DEC, eine Computerfirma. 9 Jahre später schätzte man den Wert dieser Investition bereits auf $37 Millionen. Nichtsdestoweniger verlief das Wachstum der Venture-Capital-Industrie bis zu ihrem Boom in den 1980er Jahren in Grenzen eher gemächlich. Ab da begannen die Pensionsfonds, ihr Geld bei ihnen zu investieren. Vom ersten Augenblick der Venture-Capital-Industrie hatten sich Unternehmer und Risikokapitalgeber immer wieder von einer Welle tragen lassen, die durch Jahrzehnte staatlicher Investitionen entstanden war. Nachdem man gleich nach dem Zweiten Weltkrieg damit begonnen hatte, stiegen die öffentlichen Investitionen in US-Hightech-Unternehmungen in den 1950er Jahren erheblich an, insbesondere im militärisch-industriellen Komplex, größtenteils eine Folge des Kalten Kriegs. Bevor sie unter dem 1971 geprägten Namen Silicon Valley weltberühmt wurde, produzierte die Gegend um den südlichen Zipfel der Bucht von San Francisco Technologie für das US-amerikanische Militär und von den 1960er Jahren an Spin-offs militärischer Produkte für den zivilen Gebrauch. Die Leitung der ersten formellen Venture-Capital-Firma im Silicon Valley, Draper, Gather & Anderson, hatten 2 ehemalige Generäle der Army und der Autor eines Geheimberichts an Präsident Eisenhower, wie die USA auf den Start des sowjetischen Sputnik reagieren sollen. Einen großen Teil der kommerziellen Verwertung militärischer Technologie besorgten die Forschungslabors etablierter Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen wie General Electric, Texas Instruments, AT&T, Xerox und IBM. Beschäftigte dieser Unternehmen gründeten zum Teil ihre eigenen Startups. Die Small Business Investment Company, 1958 von der 1953 gegründeten staatlichen Small Business Administration ins Leben gerufen, half vielen dieser Startups bei der Aufbringung des Kapitals. Die Gründung der Nasdaq, einer neuen Börse ohne die strengen Anforderungen der New Yorker Börse NYSE, ergänzte 1971 die staatlichen Programme. Die Einrichtung eines hochliquiden nationalen Markts für spekulativere Unternehmenspapiere war wichtig, um Risikokapital für die IT-Industrie anzuziehen. Die Investoren konnten sich jetzt einer gangbaren Exit-Strategie aus ihren Investitionen sicher sein. In ihrer Ungeduld, Kapital aus einem Unternehmen zu schlagen, versuchen Risikokapitalisten, ihre Investitionen in der Regel nach 3, maximal 5 Jahren zu versilbern, um ihr Geld dann woanders zu investieren. 1972 begann sich die Risikokapitalindustrie des Silicon Valley in der Sand Hill Road 3000 in Palo Alto zu massieren. 1 Jahr später gründete man die National Venture Capital Association, NVCA. Und diese wurde rasch zu einer einflussreichen Lobby. Anfang der 1980er Jahre überredete sie den Kongress, die Steuer auf Veräußerungsgewinne zu halbieren. Das würde, so ihr Argument, Anreize für weitere, eher riskante Investitionen schaffen. Warren Buffett wurde zu einem der führenden Kritiker dieser Politik. Seiner Ansicht nach sahen Investoren, er selbst inbegriffen, nicht die Steuern, sondern in erster Linie die Gelegenheit. Und in der Tat folgte das Risikokapital von Anfang an den Gelegenheiten, für die der Staat mit direkten, missionsorientierten Investitionen sorgte, insbesondere in den Bereichen Internet, Bio, Nano und saubere Technologien. Wie wir in Kapitel 5 gesehen haben, verbuchte die NVCA einen weiteren kritischen Erfolg, als sie die Politik dazu überreden konnte, die Interpretation der Besonnenheitsregel zu lockern. hatte diese den Pensionsfonds risikoreiche Investitionen strikt verboten, durften die Manager von Pensionskassen von da an bis zu 5% ihrer Fonds in riskantere Investitionen wie etwa Risikokapitalanlagen investieren. Das bedeutete, dass von 1979 an große Beträge aus Pensionskassen in Risikokapitalfonds flossen. Fonds, bei denen Risikokapitalgeber im Regelfall eine Verwaltungsgebühr von 2% der Gesamtsumme und darüber hinaus 20% übertragenen Zins als Anteil an den Gewinnen bekamen, wie bei Private Equity Gesellschaften. 1984 trat bei einem Besuch des damaligen französischen Präsidenten François Mitterrand im Silicon Valley die Diskrepanz zwischen dem neuen Optimismus der Risikokapitalisten und ihrer tatsächlichen Leistung zutage. In einem Austausch zwischen Paul Berg, einem der Nobelpreisträger für Chemie jenes Jahres, und Tom Perkins brüstete sich der Mitbegründer von Kleiner Perkins mit der Rolle seines Sektors in der Biotech-Branche. Berg sagte: »Wo wart ihr Leute denn in den 50ern und 60ern, als es um die Finanzierung der Grundlagenforschung ging? Damals kam es zu den meisten Entdeckungen, von denen die Branche heute zehrt. Für die Risikokapitalisten jedoch zählte nur die Aussicht auf ansehnliche Profite. Und nichts brachte diesen neuen Geist besser auf den Punkt als die aufstrebende neue Firma, die im Dezember 1980 an die Börse ging. Apple.«